Ich wollte unbedingt die Mio knacken, ne? Also wenn du unter der Mio bist als Unternehmer, denkst du dir, Alter, wie machen die das alle so, ne? Habe ich immer gedacht, ich komme nicht dran vorbei, das funktioniert nicht. Wie soll ich denn Aufträge kriegen von anderen Firmen, die eh schon hier voll etabliert sind?
Jede einzelne Dienstleistung wäre ja eigentlich Unternehmen. Das bedeutet, wenn du jetzt jede Dienstleistung anbietest und du möchtest einen genauso gut laufenden Betrieb haben, ja, dann systematisiere mal 5 bis 6 Unternehmen gleichzeitig.
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Spontan Action. Heute, Gabri ist eigentlich im Urlaub, aber ich habe den gerade hier im Büro sitzen sehen und habe mir gedacht, jo, warum nicht? Spontane Podcast-Folge, ihr seht kein Tablet, kein Skript, Real Talk, einfach frei. Ich habe eigentlich 2 Themen im Kopf, die wir bespielen können und dann ergibt sich das wahrscheinlich aus unserem Gespräch.
Denke ich auch.
Ich brauche dich nicht groß vorstellen, nichtsdestotrotz solltest du dich einmal vorstellen.
Ja, ich bin Gabriele Conoscenti. Ich bin noch 26, dieses Jahr sage ich schon, diesen Monat 27, nee, warte mal, noch August, ne? Ja, dann am 23. werde ich 27, bin seit, boah, wie lange arbeiten wir jetzt schon zusammen? Also konstant zusammen.
Lange.
6 Jahren, glaube ich, irgendwie soweit.
Ja.
Ja, also eigentlich seit Anfang an dabei. Ja, und bin für alles rund um Außendarstellung, Spezialisierung, Positionierung, Branding bei der Handwerksschmiede zuständig.
Yes. Nicht nur bei der Handwerksschmiede, sondern du hast mir natürlich auch sehr, sehr viel geholfen, SAS vernünftig zu positionieren und da eine gute Brand aufzubauen, sodass wir gute Mitarbeiter einziehen. Und da fangen wir jetzt auch einfach mal an. Oh ja. Ja, als ich 2013 gestartet bin, weiß ich noch, hatte ich eigentlich gar keine Brand, nicht mal ein Logo. Hatte auch eigentlich keinen Namen. Ich wollte aber unbedingt den Liborio Manchafilano-Namen eigentlich aus dem Handwerk rausziehen. Ich weiß noch meinen Grund, und zwar wollte ich nicht mit Italienern arbeiten. Und wenn da auf dem Firmenwagen gestanden hätten, Liborio Manchafilano-Abdichtung, dann hätte ich wahrscheinlich nur italienische Kunden angezogen und ich habe keinen Bock zu handeln. und deswegen haben wir dann gesagt, okay, ich mach mal ein Logo. Das Logo hast du nicht jetzt gemacht, sondern das habe ich hier bei einer Agentur in Grefrath machen lassen. Damals per Raten abbezahlt. Und irgendwann bist du dann dazugestoßen, als ich dann, glaube ich, 1-2 Jahre selbstständig war und hast mir erstmal geholfen.
Ja, du hast mit dem Flyer damals angefangen gehabt.
Genau.
Ich meine, ich war noch. War ich 14?
Ja, ja, du konntest gerade aus der Jugendarbeit raus.
Genau, irgendwie so war das. Genau. Ja. Und dann war das so, dass du damals Flyer austeilen wolltest und einfach eine Bekanntheit so im, also es war so, ich würde sagen, das erste Mal, dass du dann so richtig aufs Gaspedal getreten hast, sage ich mal.
Ja, ja.
Und ich erinnere mich noch, da sind wir so rumgefahren, auch mit deinem Vater, da sind wir durch Olix gefahren mit dem Auto und hast mir gesagt, ey, guck mal da platzt so ein bisschen Farbe von der Wand ab, so da kannst du die auf jeden Fall reinwerfen. Ja, und das erste Mal war wirklich, dass ich dann die Flyer ausgeteilt habe für dich.
Das hatte aber noch nicht wirklich was mit Positionierung zu tun, sondern ich habe ja Maurer gelernt und habe eigentlich erstmal alles gemacht. Und irgendwann, als wir ja tiefer eingestiegen bin in mein Handwerk und gemerkt habe, okay, wenn ich alles anbiete, funktioniert das nicht. Und ich hatte ziemlich Ängste tatsächlich, auch gewisse Dienstleistungen nicht mehr zu machen. Mhm. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen darüber, die letzten Jahre, auch die Erfahrungen, die du gesammelt hast hier mit gewissen Partnerbetrieben. Mir fällt direkt einer ein und das ist der Ulf, Baugeschäft Ulf Schuchert aus Wuppertal. Der hat es ja unglaublich schwer getan zu positionieren. Ja. Sag doch mal bitte, welche Nachteile gibt es, wenn man sich nicht positioniert und dann gehen wir mal später auf die Vorteile ein.
Ja, also das grundsätzliche Problem ist ja, also ich verstehe, dass man Ängste hat drumherum, ne? Weil gerade wenn man gerade startet mit der Selbstständigkeit, war ja bei dir, denke ich mal, genauso, dann will man einfach einmal Brötchen verdienen, Nummer eins, ne? Weil zum ersten Mal ist man dann, sage ich mal, auf sich selber gestellt, dass man auch die, ne, alles irgendwie bezahlt und also auch einfach Lebensunterhalt zahlt. Und da zu denken, desto mehr ich anbiete, desto mehr Leute können dann irgendwas überhaupt annehmen, ne? Und dann macht man einfach so. Verstehe ich auch. Also das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Die Problematik bei dem Ganzen ist einfach, du hast eben schon so ein bisschen Preiskampf genannt, wenn man dann halt in die Verhandlungen geht, dass wenn man halt einfach sehr, sehr viele Sachen anbietet, man mit sehr, sehr vielen Leuten konkurriert, zwangsläufig, und man dementsprechend dann auch ja nicht sagen kann, ich bin der Experte für XY, sondern ich mache einfach alles. So, und sprich, also im Grunde genommen geht man einen Preiskampf halt mit den allgemeinen Anbietern und da ist halt, ne, das ist ja blutrünstig, also das ist dann brutal, was da halt in den Preisen geht. Ich meine, Vergleich, was ich dann gerne ziehe, ist, dass ich, als wir mal bei den Dream Days, meine ich, unterwegs waren, haben wir, glaube ich, das erste Buch geschrieben gehabt und dann wollten wir eine Pizza bestellen. Ja, und der hat dann aber Indisch angeboten, Chinesisch angeboten.
Kann ja nur schmecken.
Döner angeboten. Dann haben wir dann, lustigerweise haben wir einen Spaß draus gemacht, haben ein Impressum geguckt. Dann war das, glaube ich, ein indischer Name. Das soll nicht heißen, dass Inder keine Pizza oder sowas machen können.
Ja, aber können sie nicht.
So, aber unsere Einschätzung war dann schon direkt so, ah, ob dann die Pizza oder die Pasta wirklich so gut wird, weiß ich nicht.
Ja.
So, das ist so das ganz große Problem, so wenn es dann rund um Spezialisierung und Positionierung geht, dass wenn man einfach so breit nach außen geht, dass einfach auch das Vertrauen einfach da schwinden geht, dass du wirklich diese Leistung, die du mir gerade anbietest, auch gut kannst. Ne, also ein anderes Beispiel wäre das mit dem Anwalt. Ne? Also ob jetzt ein Anwalt für Familienrecht gut darin ist, jetzt Verkehrsrecht zu behandeln, weiß ich nicht. Ich würde behaupten, derjenige oder auch der Chirurg, der, keine Ahnung, 100 Herz-OPs gemacht hat, wird wahrscheinlich schlechter sein als derjenige, der 10.000 gemacht hat. Ja, also einfach so die Routine einfach drin ist, die einfach, wenn du nur eine Sache kommunizierst, dann dementsprechend auch Vertrauen aufbauen kannst.
Aber geht es dann tatsächlich darum, alle Dienstleistungen über Bord zu werfen oder geht es darum, nur im Marketing quasi 2-3 Sachen nach außen zu kommunizieren, sodass man diese Kunden auch anzieht und irgendwann andere Dienstleistungen verschwinden lassen kann?
Ja, das sage ich immer wieder. Also die Angst verstehe ich ja, da hatte ich ja eben schon gesagt. Und deswegen habe ich irgendwann auch im Laufe der Jahre jetzt, wo ich auch mit der Handwerkschmiede, sage ich mal, immer tiefer in die Materie eingestiegen bin. Also mit 14 war da so viel mehr Außendarstellung und Design. Ne? Hauptsache, das sieht gut und wertig aus, was ja auch voll seine Daseinsberechtigung hat. Mit der Zeit wird dann halt immer, habe ich verstanden, so, dass da auch viel mehr interne Prozesse hinterstecken. Und das war dann auch, wo ich die Unterscheidung getroffen habe zwischen das eine ist Spezialisierung, also praktisch ich streiche wirklich Dienstleistungen, ne, also die biete ich dann wirklich nicht an, und Positionierung, was eigentlich nur die Außenkommunikation ist. Ne, also ich verstehe unter Positionierung wirklich nichts anderes als das Beeinflussen der Wahrnehmung. Also wenn du mich dafür wahrnimmst, dann habe ich mich dafür positioniert. Mhm. Was du jetzt, ich sag mal so, was dann hinterrücks passiert oder hinter den Kulissen, das ist erstmal egal. Das Wichtige ist nur, dass die Wahrnehmung so ist, wie du das gerne haben möchtest, sodass deine Positionierung dann auch greifen kann.
Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, als ich am Anfang allein unterwegs war, hat ja alles wunderbar funktioniert. Ich konnte auch alles machen. Als ich dann die ersten 2-3 Mitarbeiter eingestellt habe, den Vertrieb gemacht habe und dann Mitarbeiter dann losgeschickt habe, ja, da musst du verputzen, da musst du Fliesen legen, da musst du Trockenbau machen. Ich weiß noch, wie viel Palaver ich immer hatte, weil ich so breit aufgestellt war.
Mit den Mitarbeitern?
Mit den Mitarbeitern tatsächlich, weil die unendlich viele Fragen hatten, weil die alles so ein bisschen konnten, aber nichts so richtig, richtig geil.
Ja.
Und immer musste ich wieder eingreifen. Ich habe irgendwann auch festgestellt, dass die Positionierung, Spezialisierung nicht nur wichtig ist in der Außenkommunikation fürs Marketing, sondern der entscheidende Punkt ist eigentlich, die Systeme dahinter dann zu bauen. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, 30 Dienstleistungen hast, versuch mal Systeme zu bauen für 30 Dienstleister. Voll.
Also nehmen wir an, ich meine, das ist ja wirklich so, ne? So, es gibt gerade so Gewerke, wo man sich einfach viele Dienstleistungen, sagen wir, draufschippt, weil man einfach auch, ne, sich gewisse Erfahrungen angesammelt hat und sagt, okay, ich habe es mal gemacht, also biete ich es an. Aber das ist einfach, wenn du, keine Ahnung, du machst Trockenbau, dann machst du noch ganz normale Malarbeiten, dann versuchst du noch ein Maurerarbeiten, dann kommen irgendwann Spachteltechniker dazu, dann machst du Bodenarbeiten von Vinyl über Laminat, über Parkett, dann kommen natürlich irgendwann noch Fliesen dazu, weil du es auch mal gemacht hast. So. Wenn aber, wie du schon sagst, für alle Systeme aufgebaut werden müssen, damit beispielsweise nicht Rückfragen ankommen, dann systematisierst du nicht ein Unternehmen, sondern im Grunde genommen jede einzelne Dienstleistung wäre ja eigentlich Unternehmen. Also man braucht ja nur auf den Markt zu gucken. Es gibt ja reine Fliesenleger. Es gibt ja reine Parkettleger. So, das ist ja ein Unternehmen, was nur auf diese Basis funktioniert. So, das bedeutet, wenn du jetzt jede Dienstleistung anbietest und du möchtest einen genauso gut laufenden Betrieb haben, ja, dann systematisier mal 5 bis 6 Unternehmen gleichzeitig.
Welche Erfahrung hast du gemacht, wenn du jetzt, du hast ja tagtäglich mit Handwerkern auch zu tun, welche Erfahrung hast du gemacht, wenn wir denen sagen, hör mal, ihr müsst euch jetzt spezialisieren, wir müssen uns positionieren. Was kommt dann eigentlich immer wieder für ein Feedback und wie brechen wir dann auch diese Gedanken in die Richtung, sodass er dann wirklich sagt, okay, pass auf, ihr habt vollkommen recht, jetzt sollten wir wirklich daran arbeiten.
Also es gibt, also die erste Rückmeldung ist immer so, boah, es geht nicht so, das habe ich bis jetzt immer so gemacht, meine Mitarbeiter sind daran gewöhnt. Das Schwierigste ist tatsächlich, wenn man einfach sich ein Team aufgebaut hat, was eh schon so differenziert ist. Das war ja beim Ulf beispielsweise so, dass man einen Maurer hat, dass man einen Maler hat, dass man einen Bodenleger hat und dann sagt man, okay, wenn ich jetzt aber nur noch, weil ich nicht Bodenleger arbeiten kriege, was mache ich denn dann mit meinem Maler? Also den muss ich ja auch irgendwie beschäftigt kriegen. So, und das sind auf jeden Fall Punkte, die ich absolut verstehe. So, und das ist ja auch das, was du eben gesagt hast, So, ist es denn wirklich so, dass man die Aufgabe, die Dienstleistung streicht oder nicht? Und das ist auch so ein Gamechanger gewesen, was ich auch in den Jahren so mir mit aneignen musste, ist einfach okay. Oder auch ein Gamechanger für in der Kommunikation auch mit den Teilnehmern ist. Nur weil die Positionierung, also praktisch die Wahrnehmung so geschürt wird, heißt das nicht, dass du die Sachen nicht trotzdem ausüben kannst. Also mittlerweile sage ich auch immer so, das Wichtigste ist ja immer noch, dass irgendwie Geld verdient wird. Es wäre ja dämlich zu sagen, ich verdiene jetzt kein Geld, weil der Gabriel hat gesagt, du musst dich spezialisieren und du darfst das nicht. Sondern wenn du erstmal mit einem Fuß, sag ich mal, beim Kunden drin bist und du hast Vertrauen aufgebaut, was am einfachsten geht, wenn du einen Kanal hast, also wenn du eine Dienstleistung hast und der dich dafür als Experten wahrnimmt, dann ist ja eine gewisse Vertrauensbasis da und dann kannst du ja auch mehr Sachen verkaufen. So, dann reden wir aber auch nicht mehr von Marketing, von Positionierung, von Wahrnehmung in dem Sinne, sondern dann gehen wir im Prinzip rüber in den Vertrieb, ja, dass du einfach erkennst, okay, was braucht der Kunde eigentlich, was könnte ich dem wirklich anbieten, sodass er immer noch gleich zufrieden bleibt und dieses Vertrauen oder diese Basis, diese Beziehung nicht irgendwie gefährdet wird, mit dem jemand einen Kunden aufgebaut hat. Und dann, ich meine, doof gesagt, kann man dem verkaufen, was man will, wenn das Ganze immer noch gut ist und den Standards entspricht. Das ist ja so, sag ich mal, der Anspruch, der trotzdem da sein sollte, dass man da nicht irgendwie irgendeinen Scheiß verkauft. Aber im Grunde genommen, wenn du siehst, dass du irgendwas anbieten kannst und auch zufriedenstellend, so, dann ist es meiner Meinung nach als Geschäftsführer von einem Betrieb deine Pflicht, das zu machen. So einmal für den Betrieb, für die Mitarbeiter, für dich selbst und auch am Ende auch für den Kunden. Weil wenn er zu dir Vertrauen aufgebaut hat und du kannst ruhigen Gewissens sagen, du kannst dem was anbieten, ja, dann mach das.
Ja.
Ne, und das war, glaube ich, auch so, auch in der Kommunikation, was ich auch in den Jahren noch gelernt habe, so der Gamechanger, wo ich sage, okay, warte mal, es ist gar nicht so, dass ich meinen ganzen Betrieb umkrempeln muss, sondern es geht nur darum, dass ich mir einfach meine Kommunikation erstmal umschwenken muss. So, und alles andere dauert ja eh. Ne, also die Positionierung ist nicht von jetzt auf
gleich. Nein, das dauert. Eine Sache ist so, was mir immer wieder bei uns auffällt, so, also wir werden ja mit SAS wahrgenommen, so, okay, Balkone, Kellerabdichtung. Nichtsdestotrotz bekommen wir natürlich auch mal andere Anfragen. Ja, mal eine Calcium-Silikatplatte von innen, mal eine Sockelsanierung, noch andere Geschichten, mal auf dem Balkon Fliesen zu legen. Früher hatte ich immer Angst, den Kunden zu sagen, so, nee, machen wir nicht, alles aus einer Hand und so weiter und so fort. Ne? Ja. Der Gerd macht ja bei mir den Vertrieb. Oft ist es halt auch so, dass der sagt, ja, der Kunde wollte jetzt aber auch unbedingt den Schlosser über uns laufen lassen und so weiter und so fort. Ich habe früher immer versucht, alles unter einen Deckel zu bekommen, über mich laufen zu lassen und habe eigentlich nur beschissene Erfahrungen damit gemacht. Tatsächlich. Kann auch gut funktionieren natürlich, aber wir haben bei uns einfach festgestellt, zu sagen, okay, pass auf, was können meine Jungs eigentlich richtig gut? Das sind die Balkone, das sind die Treppen, das sind die Tiefgaragen und das sind die Keller. Ja. Jetzt will der Kunde aber noch ein Geländer haben. Dann habe ich einfach ein, zwei Leute im Portfolio, wo ich sagen kann, hör mal zu, lieber Kunde, ich habe da jemanden, das Angebot läuft auch nicht über uns, ich will auch nichts dran verdienen, sondern klären Sie das mit dem. Ich kann das dann alles koordinieren. Und der Kunde ist trotzdem super happy, weil du dem etwas gegeben hast. Aber du selber bist nicht mehr in der Bringschuld, in der Planung, irgendwas rechtzufertigen, wenn der andere
im jetzt Nachgang nicht, vor allem.
Ja, ja, genau. Was er nicht, was er dann später nicht abliefert. Jetzt in Bezug aufs Marketing habe ich ja, meine erste Kampagne war ja bei SAS, wie ein Abdichtungsprofi aus Solingen die komplette Branche revolutioniert, was ja nicht so war. Tatsächlich, aber ich habe einfach festgestellt, dass viele Menschen diese Flüssigkunststoffgeschichte einfach nicht kennen. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe einfach damit raus. Die Kampagne ist ja durch die Decke gegangen. Innerhalb eines Jahres konnten wir verdoppeln. Und ich sage immer, am Ende musst du deiner Dienstleistung auch einen Namen geben.
Ja.
Wie jetzt beim Ulf.
Ja.
Also ganz ehrlich, der Ulf hat 3,5 Jahre hat er gebraucht, sich zu positionieren. Der konnte sich nicht entscheiden. Wir haben dem Vorschläge gemacht und so weiter. Jetzt beim letzten Elite-Training kam das Mehrraumkonzept raus. Gestern hatten wir unseren Elite-Training-Call, war richtig nice wieder. Und dann kam dieses Mehrraumkonzept raus. Was ist jetzt das Mehrraumkonzept? Tatsächlich ist es einfach nur, einen Durchbruch durch die Wand zu machen, einen Träger einzubauen und fertig.
Ja.
Und das knallt jetzt richtig.
Ja.
So, jetzt müsste man sich doch einfach, oder wie kommt man auf solche Ideen tatsächlich, den Sachen einen Namen zu geben und sich dann aber auch tatsächlich zu entscheiden? Ich kann mich daran erinnern noch, Gabri, als wir die Handwerksschmiede, den Namen der Handwerksschmiede überlegt haben. Ich glaube, wir hatten so irgendwann 40 Namen, dann waren irgendwie 10 Stück in der engeren Auswahl und dann hatten wir 5 dann in der ganz engen Auswahl und am Ende konnten wir uns gar nicht so richtig entscheiden. Und da habe ich einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, so aus dem Bauch heraus, Handwerksschmiede.
Ja.
Und bevor man einen Namen quasi nach außen kommuniziert, hat man immer ein doofes Gefühl.
Immer.
Wenn du es aber dann getan hast und sich das etabliert, dann ist Standard.
Das jetzt merkt man ja bei uns jetzt gerade auch, ne? So Handwerksschmiede, dann gibt es den Schmiedetag, dann gibt es den Schmiedetreff, dann gibt es den Schmiede-Award. Also da, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ich meine, darauf können wir gleich drüber zu sprechen kommen, was so ein Name eigentlich ausmachen kann, ne? Und worauf man achten könnte, dass einfach sich einfach verschiedene Sachen daraus bilden kann, einfach nur, weil das halt noch ein Wortstamm dann wird.
Ne? Wie, wenn man jetzt genau an dem Punkt ist zu sagen, okay, ich habe mich positioniert, ich habe mich spezialisiert, ich habe meine ein, zwei Dienstleistungen gefunden, jetzt muss ich hier einen Namen rausmachen. Mhm. Was wäre dort dein Tipp, wo man sagt, okay, einfach machen, entscheide dich, oder wie sollte man da vorgehen?
Ja, also ich sag mal so, es gibt natürlich gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, okay, darauf müsstest du achten, so, damit das Ganze nicht komplett
kacke wird.
Ja. Genau, das Ganze müsste leicht auszusprechen sein, das Ganze müsste man leicht merken können, ja, weil wenn das zu komplex wird, dann kannst du selber nicht aussprechen, so, und dann stolperst du über dein eigenes Produkt, was eh Katastrophe wäre, weil dann ist so, sämtliche Expertise fällt dann, sag ich mal, in sich ein.
Ja.
Dann wäre ein Punkt zu sagen, okay, wenn jetzt die Zielgruppe beispielsweise mit Englisch gar nichts am Hut hat, so, wenn du dann voll mit den englischen Wörtern um dich herum haust, so, dann findet da auch ein Disconnect statt. Also das sind so Punkte, wo ich sage, okay, achte da ein bisschen drauf, ne, also sag nicht, okay, ich nehme jetzt irgendein Wort, was ich geil finde und weiß selber nicht, was das bedeutet, sondern das sind so zwei Sachen, wo ich sage, okay, das sollte irgendwie dastehen. So, was ich gerne mache, so eine Denke, die ich bei so Namen grundsätzlich habe, ist, einmal den Vorteil, den einfach deine Dienstleistung für den Kunden hat, den irgendwie mit einzubauen, damit es einfach aus dem Namen heraus kenntlich wird, okay, was bringt mir das Ding eigentlich? Und sag mal, das ganz, ganz Doofe daran ist einfach, mit so einem Containerwort zu spielen, was man einfach hinten dran hängen kann, also praktisch Vorteil plus Containerwort, sage ich mal. Ein Containerwort wäre sowas wie Konzept, wäre sowas wie Methode, wäre sowas wie Framework, wäre sowas wie, Methode habe ich schon gesagt, aber alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Ja. Ne? Das haben wir ja mit der Absolut-Dicht-Methode haben wir das ja, mit dem Mehrraum-Konzept haben wir das ja.
Ich habe jetzt für die Keller, habe ich ja letzte Woche habe ich einen Game-Changer geschrieben für die neue Keller-LP von SAS. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie benenne ich das System jetzt? Tatsächlich haben wir ein 8-Schritte-System, wie wir eine Keller-Innenabdichtung machen.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, ja, steht ja eigentlich schon. Ich nenne es einfach das 8-Schritte-System für Kellerabdichtung. Ja. Bumm, funktioniert. Ende.
So, klar, ne, kann man sich jetzt darüber den Kopf zerbrechen und irgendwann kommt man auf irgendwas, wo man sagt, okay, das ist besser als das andere, ne, gar keine Frage. Aber das funktioniert ja. Ne, und das ist ja eh nochmal so ein ganz anderes Ding, ne, zu sagen, okay. Ich meine, jetzt kommen wir nochmal ganz tief ins Marketing rein, wenn wir sagen, wenn wir jetzt das ganze Marketing technisch ausschlagen, ja, also ausschlachten. Wir haben jetzt beispielsweise die Absolut-Dicht-Methode, wir haben jetzt das 8-Schritte-System für den Keller und wir testen das jetzt. Ja, also wir machen Werbeanzeigen, wir lassen die Werbeanzeigen jetzt über Monate laufen so und Werbeanzeigen brennen ja irgendwann aus, ne, weil Leute sehen ja die Werbeanzeigen und dann sagen die irgendwann, na gut, ne, kenne ich schon, brauche ich nicht, hab ich alles schon verstanden. Ja. So, da kann man ja verschiedenste Sachen ändern an der Werbeanzeige, sodass das Ganze dann, sag ich mal, wieder anfängt, ne, Ergebnisse zu provozieren. Also sei es jetzt der Text, sei es das Bild, sei es die Headline, ne, also verschiedenste Sachen kann man ja austesten. Wenn man aber alle diese Punkte ausgetestet hat, ne, also wirklich bis zum Zenit, dass alles, also dass man nichts mehr machen kann, um das wieder irgendwie zum Leben zu erwecken, dann kann man ja auch einfach den Namen wieder austauschen und dann ist es ein neues Konzept. Neues System, ne? System wieder, so ein Containerwort. Yeah. Ja, also dann ist es wieder ein neues Produkt, sage ich mal, welches dann wieder zur Aufmerksamkeit erregt, weil das einfach was Neues ist. Und hier sind wir wieder bei der Positionierung, ne? Die Wahrnehmung ist wieder eine andere, weil das ist ja was Neues. So, jeder kennt das. Jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, Booty Bootcamp oder sowas von einem Fitnessstudio oder sowas gesehen hat. Am Ende machen die alle ihre kackgleichen Kurse, so, und die heißen dann irgendwie Fit for Fall oder Fit for Spring. So, dann haben die praktisch für jede Saison haben die ein kackneues Bootcamp, obwohl die genau das gleiche System machen. Was machen die? Im Grunde genommen achten die, okay, wenn jetzt diejenigen sich gerade einen größeren Hintern aufbauen möchten, dann nenne ich das Booty Bootcamp. So, wenn diejenigen gerade für den Sommer fit werden möchten, dann nenne ich das
Fit for Summer.
Genau. So, und somit haben die im Grunde genommen immer das gleiche Produkt, ändern aber im Grunde genommen dann das.
Der Kunde denkt, boah.
Genau. Und eine neue Zielgruppe kann gegebenenfalls damit angesprochen werden.
Mhm.
So, und das ist halt auch wieder, sag ich mal so, wo einfach eine Entscheidung deutlich leichter fallen kann, weil das ist nicht für immer. Na, also du kannst das Ding ändern. Eine Wahrnehmung, gerade heutzutage, ist nun mal sehr, sehr kurz. Ne, was auf der einen Seite kann das negativ sein, weil man sagt, okay, ne, lohnt sich alles nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach die Möglichkeit, viel zu testen und nicht zu sagen, okay, das ist jetzt für immer.
Ja. Ne? Wenn wir jetzt schon, wir reden ja schon richtig spitz über Positionierung, Spezialisierung, aber viele unserer Zuhörer oder Zuschauer schalten ja noch gar kein Marketing und so. Ja. Lass uns mal kurz in das Thema Marketing einsteigen. Mhm. Die Leute denken ja, also wenn ich jetzt bei Facebook unterwegs bin oder Instagram, da steht ja oft dann rechts unten auf so einem Bildchen von mir, steht dann Beitrag bewerben, ne? Und dann klicken die da drauf und dann bewerben die das irgendwie mit 10 Euro am Tag und denken, dadurch generiere ich Kunden oder dadurch generiere ich Reichweite. Ja. Ist Schwachsinn. Funktioniert nicht. Wenn ich aber jetzt Marketing starte, dann nennen wir es ja Funnel. Mhm. Trichter. Ja. Ne? Funnel ist ja nichts anderes als ein Trichter, um dann quasi zu schauen, okay, wie kann ich tatsächlich meine Zielgruppe erreichen in meinem Trichter? Mhm. Und wir haben ja einmal hier Top of the Funnel, Middle of the Funnel und das Ende Bottom. Bottom of the Funnel. So, und kannst du diese drei Schritte mal kurz erklären, warum diese entscheidend sind, damit am Ende der perfekte Kunde dabei rauskommt?
Mhm. Okay, also im Grunde genommen kann man einen Funnel ja auf verschiedenen Ebenen, sage ich mal, betrachten. Also die allgemeinste Ebene wäre, wenn man jetzt diesen Top of the Funnel sieht, dass man einfach da so viele Kunden anfragen, also so viel Kontakte, sage ich mal, reinkriegen möchte, wie es einfach nur geht. So, man könnte jetzt behaupten, dass die nahezu ungefiltert sind, also Hauptsache ganz viel rein, was aber natürlich nicht der Fall ist, weil sobald man Werbeanzeigen irgendwie schaltet, dann ist ja der Algorithmus von Facebook oder von Meta, sage ich mal, mittlerweile so gut, dass er die Leute ja gut genug targetieren kann, ja, wenn die Ansprache in der Ad, sage ich mal, auch dementsprechend passt. Das heißt also, selbst die Leute, die sind ganz oben reinkommen, die sind nicht absolut unqualifiziert, sondern irgendwie haben die Interessen in diesem Bereich. Aber hier oben, also praktisch in diesem Top-of-the-Funnel, ist eigentlich das größte Ziel einfach nur, so viel Kontakt wie möglich reinzukriegen. So, jetzt ist im Grunde genommen, ich meine, wie so ein Trichter halt funktioniert, ne? Oben hast du ganz viel Zeug drin, am Ende willst du unten eigentlich so wenig wie möglich drin haben, dann aber so dafür halt die Besten, die irgendwie durchkommen. So, und demnach baut man im Grunde genommen in diesen Trichter, also in diesen Funnel, verschiedene Steps ein, ja, um die Leute, sag ich mal, durchzufiltern, also durchzuqualifizieren, ob das Ganze denn wirklich passt. So, sei es jetzt beispielsweise, ob die Auswahl an der Produktpalette passt, die man macht, oder sei es, ob das Budget passt, ne, was ja eben ein Riesenthema ist, gerade im Handwerk, ne, ob das Budget denn auch zu dem passt, was man machen möchte, und ob auch vielleicht die Zeitspanne passt, ne, also will er das jetzt haben oder will er das erst in 2 Jahren haben, also keine Ahnung. Ne, also kann man im Grunde genommen verschiedene Steps einbauen, innerhalb diesen Prozesses, ne, weil am Ende ist es nicht so, dass du sagst, okay, eine Ad ist ein Funnel, sondern es ist tatsächlich ein Marketingprozess, ne, also sei es jetzt von der Werbeanzeige über die Landingpage, über das Kontaktformular selbst, ja, was dann nach der Landingpage kommt, oder über das, weiß ich nicht, vielleicht Fallstudienvideo, was noch mittendrin ist. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, dass sogar das Erstgespräch, also die Erstkundenkontaktaufnahme, das ist auch Teil von diesem Funnel ist, weil selbst da ausgesiebt werden kann.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
So, und das ist im Grunde genommen, das ist eigentlich so die Grundstrategie zu sagen, ich versuche oben einfach so viel reinzukriegen, wie es einfach nur geht, weil umso mehr Material ich habe, umso mehr Material mit, da kann ich umso mehr Material arbeiten und am Ende mir die besten Rosinen, sage ich mal, rauspicken.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, also als ich damals 2019 Marketing entdeckt habe, das war für mich wie neu geboren, tatsächlich für meinen Handwerksbetrieb. Ja. Weil ich hatte ja mit 4, 5 Mitarbeitern hatte ich ja schon so 700.000, 800.000 Euro Umsatz, lief Bombe eigentlich und auch genug Kohle gemacht. Ich wollte unbedingt die Mio knacken, ne? Also wenn du unter der Mio bist als Unternehmer, denkst du dir, Alter, wie machen die das alle so, ne? Und ich hatte aber hier dann in meinem Umkreis, weil es ehhin eine Hochburg an Beschichtern gibt, die auch schon viel länger auf dem Markt sind als ich und so, wo ich selber auch gelernt habe, habe ich immer gedacht, ich komme nicht dran vorbei, das funktioniert nicht. Wie soll ich denn Aufträge kriegen von anderen Firmen, die eh schon hier voll etabliert sind? Als ich dann Marketing entdeckt habe, das war für mich, boah, krass, jetzt kann ich Kunden aus Wuppertal, Remscheid, Dortmund, Köln, Düsseldorf, Leverkusen, Hilden, Hahn, ich kann alle anziehen und ich kann die Leute ansprechen. Das war so crazy, weil, und auch für diejenigen, die noch kein Marketing machen, also Marketing für deinen Handwerksbetrieb, Neukunden zu gewinnen, kann deinen Betrieb wirklich nicht nur ein Level nach vorne bringen, sondern dich wirklich mal 5 bis 10 Levels nach vorne katapultieren, weil du einfach ja auch messbar die Sachen hast. Beim Empfehlungsgeschäft, also wir haben ein super gutes Empfehlungsgeschäft bei SAS. Wenn ich aber jetzt nur vom Empfehlungsgeschäft leben würde, dann könnte ich keine 20 Mitarbeiter haben, sondern wahrscheinlich nur 10. Weil zwar Empfehlungen kommen, auch viele Empfehlungen kommen, das Ganze aber nicht messbar ist.
Ja.
Im Marketing ist es so, dass ich weiß, okay, ich habe ein Tagesbudget von mindestens 50 Euro. Das sollte man auf jeden Fall auch mindestens verwenden. Ja, so mit 30 kann man schon starten, aber 50 wäre schon ganz gut. So, ich weiß, ich stecke 50 Euro rein. Eine Kundenanfrage kostet mich 60 Euro. Das heißt, bei 7 Tagen sind das 350 Euro. Das wären 240, 300. Das wären circa 5 bis 6 Anfragen die Woche. die gezielt reinkommen, wo wir quasi dann in unserem Funnel auch im Erstkundenkontakt ausmerzen können, davon 4 übrig bleiben. Und ich weiß ganz genau, am Ende des Jahres habe ich so und so viel Umsatz gemacht mit dem Marketing. Ein durchschnittlicher Kunde bringt mir den und den Wert,
ja,
kostet mich aber nur 60 Euro. Also Beispiel, konkretes Beispiel. Bei uns kostet ein Lead zwischen 60 und 80 Euro, kommt auf die Phasen so ein bisschen an, auf die Zeit, und bringt uns durchschnittlich 6.000 bis 9.000 Euro.
Also das ist ja eh, also das ist ja auch so.
Unnormal.
Das ist ja, ich meine, du hast eben gesagt, eine Marketing so, und wie ich beispielsweise darüber gern denke, ist gar nicht so, okay, wir zeigen euch, wie Marketing funktioniert, sondern wie aktive Kundengewinnung funktioniert, weil die Grundprinzipien, die wir, also das, was ich eben gesagt habe, ne, also sei es jetzt der Wert oder der Mehrwert für den Kunden, ja, die Ansprache, dass man einfach verschiedene Sachen auswechseln kann und zu testen, das ist ja nicht nur etwas, was nur auf Facebook und Instagram funktioniert, das ist ja grundsätzlich die Methodik, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht übertrieben, aber seit Jahrzehnten, sag ich mal, was aktive Kundengewinnung geht oder aktiv Leute zu erreichen. So, wenn man das einmal gereilt hat, so wie das funktioniert, dann ist das ja etwas, was man auf ewig für sich verwenden kann. So, und das ist ja gerade so ein Punkt zu sagen, wenn ich messbar machen kann, dass wenn ich so viel reinzahle, so viel zurückkommt, dann wäre es ja irrsinnig zu sagen, ich mache das nicht. Also egal,
ja, aber Alter,
sage,
wieso checken denn die meisten Handwerker
ich glaub, das nicht?
Ich meine, ganz ehrlich, also wenn wir selber mal Social Media durchscrollen und so weiter, kriegen wir doch selber von den größten Anbietern der Welt, ob es Amazon ist oder was weiß ich, nur Werbung ausgespielt. Ja. Worüber kaufen wir unsere Dinge mittlerweile? Alles übers Netz.
Ja.
Also ich laufe kaum noch in den Laden und hole mir irgendwie eine Jacke, sondern ich bestelle sie, wenn sie nicht passt, schicke ich sie wieder zurück, so nach dem Motto.
Ja.
Und am Ende sollten das doch auch, warum denken denn kleine Betriebe immer, ja, bei uns funktioniert das nicht, das funktioniert nur bei den Großen.
Ja, also ich würde sagen, jeder hat eh so ein bisschen Misstrauen vor dem, was unbekannt ist, ne? Und gerade wenn man so Big Player sieht, dann sagt man, okay, die knallen da keine Ahnung wie viel Kohle rein.
Ja, so viel braucht man da gar nicht.
Ja, aber selbst wenn die viel Kohle reinknallen, muss es für die trotzdem ein Plusgeschäft sein. Also egal, wenn ich sage, ich gebe dir, wenn du mir 1 Euro gibst, gebe ich dir 2 Euro, wer sagt denn Nein dazu? Also
mein Sohn sagt, gib mir 3.
Ja, so. Geil. So, aber das ist ja eine einfache Mathematik. So, und zu sagen, okay, jetzt, wenn da Riesenkonzerne sind und die tun da voll viel Geld rein, so, die müssen aber trotzdem Plus daraus machen. Das ist ja nicht so, als würden die mit Minus daraus gehen.
Ja.
So, und ich verstehe zu sagen, okay, ich kenne das nicht und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Okay, dann würde ich sagen, dann, keine Ahnung, spar dir ein bisschen was an Spielgeld, sage ich mal, über, keine Ahnung, von mir ist auch in einem gewissen Zeitraum, wenn du da sehr zögerlich bist und dann sagst du, okay, das ist mein Spielgeld, um zu testen. Ja, und am Ende ist das ja auch ein Riesenpunkt, was wir auch bei dem einen oder anderen Teilnehmer haben, der bei uns gerade frisch startet und sehr, sehr misstrauisch der ganzen Geschichte gegenüber ist. Und zwar beobachtet man das Ganze für 2-3 Tage. Ja, dann kommen in 2-3 Tagen nicht die Ergebnisse, die man sich über, oder die man über 3 Monate gehört hat, ja, und dann sagt man, funktioniert bei mir nicht. So, und das ist ja etwas, was du eben auch schon gesagt hast, so Durchschnittswert, ne? Durchschnittlich kostet uns ein Lead so viel, durchschnittlich bringt uns das so viel Kohle rein. Der Durchschnitt funktioniert nur, wenn du lang genug einen Zeitraum hast, der lang genug ist, um einen Durchschnitt ziehen zu können.
Es ist, das Geilste daran ist, dass steuerbar ist, ne? Also das ist einfach total die Macht. Also ich sag dir ganz ehrlich, bei SAS war es jetzt ein bisschen flau mit Leads, ne? Weil die Anzeigen ausgebrannt sind und so weiter. Ich habe ja Anzeigen schon zig Monate und auch Jahre laufen, durchgehend. Und der Gerd sagte irgendwann zu mir, hör mal, da kommen jetzt aber nicht mehr 10 Termine rein, sondern nur 3. Na, dann habe ich das so ein bisschen beobachtet, 1-2 Wochen, habe so ein paar Bilder ausgetauscht, trotzdem hat das nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht sollten wir mal was ganz anderes probieren.
Ja.
So, dann haben wir mit Manu uns da hingesetzt, haben ein bisschen was rumgeschraubt, ein bisschen was gemacht. Mujaka hat ein paar geile Videos gemacht und so weiter. Jetzt haben wir das rausgeknallt, bam, funktioniert. Und das ist halt das Geile. Weißt du, ich brauche mir keine Sorgen darüber machen, abhängig zu sein, ob jetzt ein Kunde anruft oder nicht.
Genau.
Sondern ich spreche den gezielt an. Und wie spreche ich den gezielt an? Indem ich, und das ist das nächste Thema, doch mal wirklich zuhöre, was sagt der Kunde eigentlich? Yes. Weißt du, weil der Kunde, der hat keine Ahnung von einer Betonsanierung. Der sieht nur, dass da was abbröckelt. Warum soll ich jetzt von Betonsanierung erzählen, wenn er eh nicht versteht, was eine Betonsanierung ist?
Ja.
Und in der Außenkommunikation, da Sprache. Mhm. Welche Sprache sollte man verwenden, um quasi die besten Kunden auch anzuziehen?
Ja. Also ich meine, was ich ja auch viel mit unseren Partnerbetrieben ausarbeite, ist ja gerade so alles, was sich um Zielgruppendefinitionen geht. So, und normalerweise spricht man immer von so Personas, ne, so allgemeingültige. Was ich da immer drauf rumpoche, ist zu sagen, okay, versetz dich mal in genau, also spezifische Kunden, die du schon mal hattest, ja, also warum hat er den bei dir gekauft, was für ein Ziel hat er damit verfolgt, ne, was, was wollte er damit erreichen, so, und wenn dann sich ein Bild darüber verschafft wurde, dann sage ich, okay, was du jetzt als nächstes machst, ich meine, das klingt soweit alles plausibel, klingt auch alles super, und häufig sind da bei häufigen Einwänden steht da sowas wie, ja, ist zu teuer, ne, also das ist ja Standard, ne, dann sage ich, was du jetzt als nächstes machst, ist, nimm mal ein Vokabelheft oder irgendein kleines Heftchen, ne, und wenn du beim Kundentermin bist, ich sage nicht, nimm währenddessen dein Heft raus, ja, wenn du dann wieder vom Kundentermin wieder rausgehst, setz dich in dein Auto, nimm dir deine 2-3 Minuten und versuch nochmal Revue passieren zu lassen. Was hast du gesagt? Wie hat er darauf reagiert? Wie bist du mit seiner Reaktion umgegangen? Und versuch die Wortwahl so genau wie möglich zu treffen, weil diese Worte sind ja das, was er benutzt hat, um seine Situation zu beschreiben. Warum solltest du die dann nicht nutzen, um deren Situation im Marketing auch beschreiben zu können? Weil das ist ja, also mit was kann er sich denn besser identifizieren, als mit den Worten, die er selber nutzen würde? So, wenn man genug Kundentermine gemacht hat, dann merkt man irgendwann, dass da einfach Überschneidungen sind, dass viele Leute einfach gewisse Worte nutzen, um diese Kacksituation, die die haben, einfach zu beschreiben. Und dann ist das eigentlich mehr oder weniger wie auf dem Silbertablett serviert, welche Worte du nutzen musst, um im Marketing auch, sag ich mal, Ergebnisse erreichen zu können.
Ja, und vor allen Dingen ist die Zielgruppe dahinter wichtig, weil manche stehen eher so auf bam, Rambazamba-Marketing, ja. Manche wollen eher so ein bisschen, ne, auch ja. dazu gucken, okay, was für Kunden habe ich, wollen die erst gesiezt werden, nehmen wir erst eher das Du. Extrem wichtig, also klar, also wir verwenden bei SAS zum Beispiel das Du, auch bei der Handwerksschmiede das Du, weil wir eher locker unterwegs sind und manche Kunden sagen so, ja, sie sollen mich aber nicht duzen. Ja. Dann weiß ich aber auch schon, ey, da passt schon irgendwas nicht mit dem Kunden und den will ich eigentlich auch gar nicht haben, ne? Crazy dafür. Ein wichtiger Punkt,
beispielsweise hatte ich jetzt vor kurzem noch mit einem Malerbetrieb, da ist Fassadensanierung ist eigentlich voll das geile Beispiel da in dem Fall, weil da hatte ich gesagt, okay, wenn wir jetzt die Fassadensanierung nehmen und das ist jetzt eine Dienstleistung so, dann kannst du sagen, okay, ich habe eine Zielgruppe dafür. Dann habe ich gesagt, ja, okay, lass mal anders überlegen, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen kannst du denn Fassadensanierung machen? So, dann gibt es ja die ökologische Fassadensanierung. Okay, wenn du ökologisch machst, worauf legt der denn dann Wert? So, dann reden wir irgendwie davon, dass wir irgendwie Energie sparen, ne, also weil das Ganze irgendwie, ne, besser dämmt und so weiter. Dann ist die Frage, okay, warum möchte er denn besser dämmen? Möchte er besser dämmen, weil er Geld sparen möchte? Dann ist Geld sparen voll der Faktor oder weil er die Umwelt schützen möchte. Das sind zwei verschiedene Kundentypen. So, dann gibt es auch denjenigen, der sagt, okay, ich möchte das Ganze sanieren, weil wenn ich Geld spare, dann ist das ein Punkt, was beispielsweise in der Vermietung oder in dem Verkauf der Immobilie nochmal attraktiver ist. Ja, warte mal, dann ist dann eine dritte Person, weil dem geht es gar nicht darum, dass er Geld spart oder dass die Umwelt schön ist, sondern dass das Ganze wertiger ist, um das Ganze zu verkaufen oder zu vermieten. So, ja. Und dann redest du mit den Kunden nur noch über diese Thematiken, wenn du verstanden hast, dass es diese Art Kunde ist.
Ey, was da alles mit zusammenhängt mit der Positionierung, Spezialisierung, das ist krass. Was mir gerade noch spontan einfällt, ist so auch in Bezug auf Mitarbeiter, die man hat. Also die Identifikation zu einer Firma, die quasi spitz in den Markt geht und wirklich für eine Sache steht, ist extrem krass. Auch ich merke das bei SAS und bei der Schmiede vor allen Dingen auch, wie Mitarbeiter quasi auf das Ganze auch einzahlen. Ja. Wir sagen ja nicht, wir helfen dem Mittelstand oder wir helfen irgendeinem Zahnarzt, sondern wir helfen Handwerkern. Ne? Ja. Und da findet ja auch irgendwann, auch wenn jetzt ein paar Mitarbeiter hier nichts mit Handwerk zu tun hatten, am Ende fühlen sie sich quasi fast wie selber wir Handwerker, weil wir so viel mit denen arbeiten. Wie wichtig ist das, Gabri?
Ja, ich meine, du hast eben noch einen Punkt angesprochen, wo du sagst, du hast viel Palaver mit Mitarbeitern, weil die Sachen einfach immer wieder Fragen dazu hatten. So, und es ist ja klar, dass wenn du Sachen nicht gemacht hast, ne, als Mitarbeiter selber, jetzt in der Dienstleistung, jetzt wieder vom Handwerk sprechen, dann ist es ja immer wieder, jede Baustelle ist irgendeine Wundertüte. So, und es gibt Leute, die finden das cool, Leute, die sagen, ey, lass mich doch meine Arbeit gut machen, weil dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich weiß, was ich gerade tue. So, und das ist dann wieder so ein Punkt, wenn mit der Systematisierung, jetzt ich wieder kurz ein bisschen ab, ne, dass dann einfach ein gewisser Qualitätsstandard da sein kann, weil Leute einfach Routinen aufbauen. Aber in der Außendarstellung kannst du sogar zeigen, dass du einfach diese Art Dienstleistung machst. Ja, also es ist erwartbar, was ein potenzieller Bewerber beispielsweise bei dir an Leistungen, an Tagesgeschäft hat. Und demnach kann er sagen, okay, warte mal, auf die Firma habe ich Bock, weil ich feiere, was die tun. Ja, und deswegen gucke ich mir das mal länger an. So, und das ist, ne, ich sage das extra so, ich gucke mir das länger an, weil wieder, ne, Mitarbeitergewinnung ist auch ein Prozess, ne, also der Typ muss sich auch erstmal entscheiden zu sagen, ich wechsle den Betrieb, das, was mir gerade irgendwie die Brötchen bringt, ne, was mir irgendwie Geld verdienen lässt. Aber das ist ja auch etwas, du kannst dir nur zeigen, was du kannst, wenn du gezielt auch das tust in deinem Tagesgeschäft und der sich damit und der auch bewusst sagen kann, okay, das finde ich geil.
Wenn wir von zeigen sprechen, reden wir natürlich dann auch über Social Media, das Ganze vernünftig zu zeigen, was ein extrem wichtiger Punkt. Und dann nenne ich jetzt mal 3 konkrete Beispiele, die gerade bei mir in den letzten 2-3 bis 4 Wochen passiert sind. Ich habe jetzt 3 neue Mitarbeiter eingestellt. 2 bei SAS, 1 bei der Handwerksschmiede. Einmal bei der Handwerksschmiede den lieben Dennis, der jetzt im Vertrieb arbeitet, der uns vorher schon ein bisschen verfolgt hat, eigentlich bei Zwilling arbeitet, richtig gutes Gehalt hat, was ich dem jetzt auch im Vertrieb nicht zahlen konnte, ne? Also viel, viel weniger bei uns, aber er möchte unbedingt bei uns arbeiten. Der saß bei uns und sagte, ey, das ist total geil hier, ich will unbedingt, ich gehe auch 3-4 Schritte zurück. Ich habe das mit meiner Frau geklärt, weil ich möchte halt auch 5, 6, 7 Schritte nach vorne. Das war schon richtig, richtig geil. Der hat gestern gekündigt, hat mir noch eine WhatsApp geschickt. Ich habe gekündigt, jetzt kann ich endlich ein neues Leben starten und so. Total geil. Und die, der zweite oder zweite und dritte Punkt, auch total geil, der Joel, den ich jetzt eingestellt habe, der ist Kfz-Mechaniker. Mhm. Arbeitet hier in Solingen bei einer anderen Werkstatt. Und der kennt mich auch persönlich, hat aber verfolgt quasi die SAS auch über Social Media und so weiter und so fort. Und der, bei uns macht das ja der René. Der macht das ja schon wirklich gut und labert auch wie scheiße, auch wie lustig und so weiter und so fort. Und der hat das jetzt die ganze Zeit auch beobachtet und irgendwann kam er auf mich zu und sagte, ich habe keinen Bock mehr auf Mechaniker, ich will jetzt unbedingt auf eine Baustelle, ich will unbedingt bei euch arbeiten, alles klar. Das geilste Beispiel ist aber der liebe Daniel, ja? Der Daniel war vorher bei einer großen Firma, so einer Franchise-Firma, die auch Abdichtung macht, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ja, du weißt, wen ich meine, und hat dann sich umorientiert und ist dann in eine Fensterbaufirma gegangen, hat aber jetzt keine Lust mehr darauf, die hatten auch eine 4-Tage-Woche, deswegen hat er hingewechselt, ich habe ja keine 4-Tage-Woche und so weiter. Und dann hat er sich einfach über die Buttons unten bei SAS
durchgeklickt
und hat sich dann die ganzen Videos angeguckt, verfolgt uns auch schon länger und so weiter und hat sich dann über mein Kontaktformular beworben. Dann stand da Bautenschützer seit 2010, Projektleiter, Erfahrung, Führerschein, Deutsch, 35, voll im Leben, so nach dem Motto. Und ich dachte, Alter, Jackpot so, ne? Ja. Was ist das für ein Typ? Das ist doch Verarsche so. Ich direkt angerufen, der ans Telefon gegangen, voll geil drauf. Ich direkt, zack, ja, lass uns Bewerbungsgespräch, kam zu mir und so. Dann habe ich ihm alles gezeigt und er sagt, boah, total geil hier und wie groß das ist und eine richtige Firma. Jetzt gerade ist so voll die kleine Klitsche und nur ein, zwei kleine Garagen und so. Ne? Hier, ich will unbedingt bei dir arbeiten und so. Und dann haben wir über Gehalt gesprochen und so weiter, was er vorher verdient hat und so. Ne? Und der ist ausgelernter Bautenschützer. Und dann habe ich gesagt, pass auf, als Bautenschützer-Keller kann ich dich losschicken, aber bei Balkon bist du halt auch noch nicht so fit und so. Ja. Ey, pass auf, ich teile dir irgendwann auch das gleiche Gehalt, was du vorher verdient hast, aber jetzt starten wir erstmal ein paar Euros weniger. Beweis mir 3 Monate, was abgeht und so, bring dich hier richtig ein. Ey, der hat nicht mal mit der Wimper gezogen, hat gesagt, jo, geil, mach ich. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit dem Kontakt gehabt, Vertrag unterschrieben und so, der hat richtig Bock bei mir zu starten. Und ich habe den dann gefragt, so, ja, willst du hier Probearbeiten und so, normalerweise mache ich ja immer Probearbeit. Ja. Bei dem Mitarbeiter habe ich mir jetzt gesagt, okay, 12 Jahre Erfahrung muss jetzt nicht unbedingt sein. Hab gesagt, aber ey, für dich wäre das eigentlich auch ganz cool, mal zu sehen, wie die Jungs so sind. Meint, der brauche ich nicht. Ich sag, wieso? Ja, ich kenne die alle.
Ja.
Ich kenne auch den Jan, mit dem bin ich auch irgendwie verwandt über 3 Ecken und so. Ne? So, ja, und ich sehe auch immer den René und ich sehe ja immer den und ich sehe, was ihr macht und was für Baustellen. Ich brauche jetzt keine Probearbeit und so, zack. Und der verfolgt uns auch schon 2, 3 Jahre.
Ja.
Und das bringt alles diese Positionierung mit sich. Ne? Darauf will ich halt auch hinaus, dass die Positionierung nicht nur was mit Kundengewinnung zu tun hat, sondern auch was mit Mitarbeitergewinnung. Ja. Und auch vor allen Dingen, extrem wichtiger Punkt, auch mit den Systemen dahinter. Ist für mich, ja, war absoluter Gamechanger, ne? Als ich dann wirklich entschieden habe, Balkonabdichtung, Kellerabdichtung.
Ja, ich würde sagen, so 3 Punkte, die da unglaublich wichtig sind, ist einmal, dass einfach durch Social Media bist du in der Lage, einfach wie so ein Fenster in deinem Betrieb, sag ich mal, zu zeigen. Ja, also du zeigst, was hinter den Kulissen passiert, was jetzt sonst ja nicht möglich ist. Du weißt ja nie, was in einer Firma passiert.
Ja, ja, richtig.
Na, also selbst wenn man sagt, okay, Social Media fake, ne, du weißt ja nie, was wirklich passiert. Ja, aber wenn du gar nichts zeigst, dann kann ich auch gar nichts wissen.
Ja, ja.
So, und Social Media bringt einfach so einen kleinen Blick hinter den Kulissen, wie das Ganze denn sein kann. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall zu sagen, dass einfach eine gewisse Unternehmenskultur herrschen muss, um überhaupt irgendetwas zeigen zu können.
Ja.
Na, also sich darüber Gedanken zu machen, okay, wer sind wir eigentlich so, was macht uns eigentlich aus? Das aber auch dementsprechend zu leben, weil es reicht nicht zu sagen, ich bin einfach cool, so am Ende bist du aber gar nicht cool und dann kannst du gar nicht zeigen, dass du cool bist.
Ja, ja.
So, also das muss schon alles irgendwie Hand und Fuß haben, also muss auch alles echt sein. Und ein weiterer Punkt ist einfach, dass dann einfach die Identifikation stattfinden kann, weil einfach Leute nicht nur die Leute cool finden, die dort sehen, sondern auch, was die da machen. Also das, was du eben angesprochen hast und ich auch, dass einfach Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr auf das, was ich jetzt gerade mache. Da haben die Leute irgendwie Spaß. Ich sehe tagtäglich, was für Leute da sind. Ja, ich sehe auch, was sie tun. Das finde ich auch cool. Also ich kann mir vorstellen, also man kann sich wortwörtlich vorstellen, wie man selber dann dort ist, weil man einfach die Leute einfach sieht. Ne? Also genauso wie man sich einen Film reinzieht und dann irgendwie das Gefühl oder eine Serie über Staffeln reinzieht und sagt und spricht die Leute mit Vornamen an, wenn man mit Freunden über eine Serie spricht. Genauso ist das am Ende des Tages mit Social Media auch. Ne? Ja. Und das ist so, glaube ich, der größte Punkt. Und das ist dann nicht nur Positionierung, sondern reden wir wirklich vom Markenaufbau, ne? Employer Branding, also praktisch die
Arbeitgeber. Dazu können wir ja nochmal eine Folge machen.
Das sprengt, glaube ich, den Rahmen heute, glaube ich. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Spiel, ne? Wo man sagt, okay, ich positioniere mich nicht nur für meine Dienstleistung, meine Kunden, sondern einfach mit meiner Firma, um auch ein ganzes Unternehmen und eine Unternehmenskultur aufzubauen.
Aber vielleicht sprechen wir doch noch mal kurz zu vielen darüber, über Brand. Weil viele sagen, ja, Brand und so, ne, bla, brauche ich nicht und wofür eine Brand und wie soll ich überhaupt eine Brand aufbauen? Vielleicht mal kurz so in 2-3 Minuten, warum Brand wichtig, haben wir gerade ja gesagt, aber wie baut man auch eine Brand auf? Weil viele denken, ich habe jetzt Logo, ich habe Brand. Ja, denken ja wirklich viele.
Ja, ich würde sagen, also ein Logo ist auf jeden Fall ein Bestandteil davon. Ne? Also ist irgendwo ein Teil davon, weil du musst dich ja irgendwie identifizieren können. Ne? Genauso wie du beispielsweise gerade ein Logo auf deinem T-Shirt hast. Ne? Ich meine, ich habe jetzt gerade keins. Aber das ist ja einfach, du trägst irgendetwas, was du in dem Fall repräsentierst. Ob du das jetzt mega geil findest oder nicht, sei mal dahingestellt, aber du brüstest dich wortwörtlich mit irgendwas. Und das ist ja auch, das sage ich ja den Partnerbetrieben auch, also zu sehen, wie eigene Mitarbeiter mit eigener Arbeitskleidung rumlaufen. Also
ist geil.
Ne? Also das füllt ja jeden irgendwie mit Stolz, der irgendwie das Ganze aufgebaut hat. Ja, und das ist so, deswegen sage ich, das ist auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Punkt. So, das ist aber bei weitem noch keine Brand, ne? Also noch keine Marke, denn da gehört einfach viel mehr dazu. Ne? Also sei es jetzt die Kultur, sei es die Werte, die dahinter bestehen, sei es die Positionierung, sei es die Ansprache, sei es die Spezialisierung. Also eigentlich ist die Marke alles, was das Unternehmen am Ende ausmacht. So, wie wichtig ist jetzt eine Brand? Wenn du dich vom Markt abheben möchtest und vor allem hochpreisig verkaufen möchtest, extrem, ist das der, würde ich sagen, der einzige ausschlaggebende Punkt.
Ja.
Ich würde sogar sagen, das ist das ist wie so ein Multiplikator. Ja, also du kannst unglaublich viel durch einfach Marketing, gute Arbeit und sehr, sehr guten Vertrieb, kannst du unglaublich viel reißen, also wirklich viel reißen, ohne dass du dir erstmal Gedanken um eine Brand machen musst. Ne? Also du hast eben selber gesagt, mit deinen 5-6 Leuten hast du deiner 700.000, 800.000 gemacht. Das geht auch erstmal, ohne dass eine fette Brand dahinter steht.
Natürlich.
So, wenn du aber statt 3.000 Euro für den Balkon deine 6, 7, 8, 9.000 Euro
für
den Balkon
für die gleiche musst, Arbeit?
Für die gleiche Arbeit. Also da hat sich nichts dran geändert, außer die Marke und Vertrauen, die in diese Marke eingezahlt wird. So, dann ist das der einzige ausschlaggebende Punkt, der dazu sorgt, dass du das Dreifache an Umsatz schieben kannst. Einfach nur, weil Leute sagen,
ohne Mehraufwand.
Ohne, dass du irgendwas gemacht hast.
Und auch wenn ihr jetzt denkt, das kann gar nicht sein, das ist tatsächlich so, Männers und Mädels. Ja?
Schaut also, euch Nike-Schuhe an.
Ja.
Also die Nike-Schuhe werden irgendwo in China, Bangladesch, keine Ahnung, wo die produziert werden, für Centbeträge oder vielleicht auch, lass es 25 Euro sein, ja. Also ich glaube, einen Jordan kriegst du nicht hier unter 120, 150 Euro.
Ey, Junge, wenn du jetzt über Nike sprichst, ich guck gerade eine Serie bei Netflix, ne? Dallas Cowboys.
Ja.
Über den Gründer von Dallas Cowboys. Und Dallas Cowboys waren in den 70er und 80er Jahren richtig Rasierung unterwegs. Dann hat sich das alles überschlagen, wie das ja oft so ist. Und dann hat irgendein Öltyp, der Kohle gemacht hat, irgendwie 150 Millionen hat er gemacht mit Öl, hat dann die Dallas Cowboys gekauft für, keine Ahnung, 200 Millionen oder so eine Scheiße, ne? So, und dann waren erstmal alle gegen den, so nach dem Motto. Und wenn man jetzt quasi auf diese Serie eingeht, das ist total krass. Früher war das halt so, dass die NFL quasi feste Partner hatte. Reebok, keine Ahnung was, ja. Statt Pepsi, Cola und so weiter. Und alle Stadien waren gleich. Das war aber nur aus Respekt vor der NFL. Also es war nicht vertraglich geregelt, sondern wir haben das immer so gemacht und es bleibt auch immer so, tatsächlich. Ja. Der Jerry Jones heißt er, glaube ich, der Käufer von Dallas Cowboys, der hat dann irgendwann gesagt, ey, pass mal auf, warum soll ich denn als meine Mannschaft, wenn ich hier eine Marke aufgebaut habe mit Dallas Cowboys, nicht davon partizipieren, auch mit anderen Brands zu arbeiten. Ja. Und dann hat er das Ding, bam, voll gecrashed, alle waren gegen den. Das waren so in den 90er Jahren, 93, 92, 94, so als sie dann Super Bowl gewonnen haben und so weiter und so fort. Und der fing dann an, statt mit Reebok, mit Nike. Nike gerade in der Gründung, dies und das mäßig, ne?
Frisches
Unternehmen, voll nach vorne. Der fing dann anstatt mit Coca-Cola, mit Pepsi und so. Und alle waren dagegen, ne? Worauf ich hinaus will, wenn du gewisse Dinge neu denkst, neu machst, wirst du immer Menschen haben, die etwas gegen sind.
Grundsätzlich.
Grundsätzlich. Wenn du aber tatsächlich durchziehst, dann etablieren sich auch solche Dinge und werden zur Normalität. Weil jetzt bei der NFL hat jede Mannschaft seine eigenen Sponsoren und mit seinen eigenen Schuhen, mit seinen eigenen Blablabla. Das ist doch immer so gewesen, oder nicht? Und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen sag ich vom Mindset her, scheiß drauf, was dein Umfeld dir sagt. Wenn du was im Kopf hast und auch wenn das gegen alle Richtlinien dagegen ist, im Dachdeckerhandwerk irgendwie mal Sachen anders nach außen zu kommunizieren, ja, egal ob du Dachdecker bist, Schreiner bist, Abdichter bist, Gärtner bist, mal eine komplett andere Kommunikation, dann wirst du aufmerksam generieren. Ob sie erstmal positiv ist oder negativ, ist erstmal scheißegal. Mhm. Du bist aber, hast dich schon mal abgekapselt. Das war wie damals, wie bei mir mit SAS. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt, wir dichten Balkone ab mit PMMA, dann wäre ich der gleiche gewesen wie jeder andere.
Ja.
Dadurch aber gesagt habe, ich habe die Branche revolutioniert und ich habe die Absolut-Dicht-Methode, habe ich zwar das Gleiche gemacht, aber SAS war hier und die anderen waren immer noch hier. Und das ist der entscheidende Punkt. Cojones zu haben. Wie hat der Kahn früher gesagt, wir brauchen Eier, Junge, ja? So, du brauchst tatsächlich Eier, um Veränderungen durchzusetzen.
Es ist einfach, mit dem Strom zu schwimmen. So, aber dann schwimmst du einfach mit dem Strom.
Ja, dann brauchst du dich aber auch nicht wundern, wenn du ein Lappen bist. Richtig, ja, ne? Brauchst du dich nicht wundern. Junge, was eine Folge. 45 Minuten spontane Action. Ich glaube, war eine richtig, richtig geile Folge. Vielleicht sogar viel zu viel Input, weil sie so spontan war. Aber Gabri, danke dir für deine Spontanität. Gerne. Ich glaube, wir kommen hier zum Ende, weil wir könnten, glaube ich, noch 3 Stunden eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber ich werde, glaube ich, mit dir jetzt öfter mal einen Podcast machen mit verschiedenen Themen. Denn mit dir kann ich ja wirklich über alles reden. Und du bist ja so mein Fels in der Brandung, auch bei der Schmiede, wo ich auch viele Sachen außerhalb deines Bereiches, denn du bist ja nicht nur darin Experte, sondern auch in vielen anderen Geschichten sehr, sehr gut unterwegs. Und ich würde jetzt sagen, nicht Experte, weil man kann nicht Experte sein für viele Sachen, aber
ist schwierig, besser
als viele, viele anderen, die Experten sind, ja. Deswegen, Leute, dieser junge Mann hier, wenn ihr bei der Schmiede dabei seid, dann werdet ihr natürlich auch mit ihm zusammenarbeiten. Also nicht nur mit mir, der eh schon ein absoluter Macher ist. Ich will mich jetzt nicht selber loben, ne? Aber auch meine Mitarbeiter sind absolute Macher und wir werden euren Betrieben helfen. Deswegen, Gabri, danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. War wirklich sehr, sehr geil. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und hast Bock auf noch eine Folge mit mir.
Gerne.
Wenn ihr uns weiterhin folgen wollt, dann könnt ihr uns bei TikTok, LinkedIn, Xing, YouTube, was auch immer, Instagram schreiben, kontaktieren, schreibt uns einfach an, wir helfen immer gerne. Tatsächlich, hinter meinem Account stecke ich auch, ich antworte euch auch persönlich, auch wenn viele mir immer schreiben, ja, ich rede ja gar nicht mit Libo, sondern mit irgendwelchen Mitarbeitern. Nope, ich gucke mir die Sachen selber an, ihr bekommt Antworten von mir und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, gibt es hier auch unten in den, wie heißt das?
Beschreibung.
In der Beschreibung gibt es auch den Link, also einfach Erstgespräch buchen, dann passt das.
Ja, und in die Kommentare könnt ihr mal reinschreiben, falls noch so eine Folge zustande kommen sollte, was für ein Thema denn wir aufgreifen.
Genau, das wäre auch ziemlich geil. Und du bekommst die ehrvolle Frage von meiner Frau gestern.
Ei.
Ja, okay. Aber keine Ahnung, wie du es beantworten kannst, weil im Urlaub, also ich war ja jetzt im Urlaub und du warst ja auch da in deiner Heimat und wir haben uns ja auch ein paar Mal getroffen. Mhm. Und hatten eine gute Zeit zusammen. Und dann haben wir auch über Generationen gesprochen, über Generation Z und so weiter und so fort. Für mich gehörst du eigentlich nicht dazu, aber so vom Alter her passt schon. Deswegen die Frage, was hältst du von Generation Z?
Okay. Also, ich bin ja offiziell, bin ich ja wirklich Generation Z. Ne? Ich meine das
ja, vom Alter, aber nicht
vom Kopf. Genau. Was halte ich von Generation Z? Ich würde sagen, Generation Z hat eine gute Sache an sich, und zwar die denken effizient, ja, also praktisch so wenig zu machen und so viel wie möglich rauszuholen. Das ist eine Sache, die positiv daran ist, aber gleichzeitig negativ, weil sie einfach nicht bereit sind, viel mehr zu tun. Also ich bin der Meinung, manchmal muss man einfach viel mehr tun, um überhaupt den ersten Output zu generieren. So, und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie kann ich das so effizient wie möglich gestalten. Und davon sehe ich gerade nicht ganz so viel, muss ich gestehen. Das ist jetzt sehr verallgemeinernd. Also natürlich gibt es da Leute, die auf jeden Fall trotzdem noch Gas geben, gar keine Frage. Aber das ist so, glaube ich, meine bescheidene Beobachtung.
Leider Gottes, tatsächlich gebe ich dir vollkommen recht. Die Erwartungshaltung, viel zu verdienen, wenig zu leisten, ist sehr, sehr hoch. Aber, also keine Ahnung, ob ich da viel zu viel alte Schule bin und ob ich wirklich schon sehr alt bin. Ich bin ja 40 jetzt geworden. Aber ich bin der Meinung, Hard Work pays off.
Ja.
Harte Arbeit zahlt sich aus. Und wenn ich viel rein investiere, wird sich das früher oder später auszahlen, wenn ich persönlich die richtigen Schritte gehe.
Ja.
Und eine gewisse Selbstdisziplin bringe. Der Daniel hat gestern einen geilen Post rausgehauen mit Selbstdisziplin, irgendein Sprichwort, weiß jetzt nicht genau. Aber das eigentliche Problem der meisten Menschen ist, dass sie keine Selbstdisziplin haben, sondern erwarten, dass andere Menschen denen irgendwie etwas zu Füßen
legen. Das für die machen, ja.
Und auch wenn du Arbeitnehmer, Arbeitgeber bist, einen gewissen Weg haben könntest, der dir geebnet wird, egal ob selbstständig oder nicht selbstständig, glaube ich, dass das trotzdem nicht funktioniert, wenn du eine gewisse Selbstdisziplin dahinter hast. Später, wenn du auf einem gewissen Level bist, wo du mal immer hin wolltest und auch schon mehr erreicht hast, als du dir jemals vorgestellt hättest, dann kannst du halt auch einen Gang runterfahren, wenn du damit zufrieden bist.
Ja, aber das ist dann das, was ich sage, okay, dann kannst du darüber denken, wie kann ich das Ganze effizienter machen?
Genau. Also
dann setzt du deine Ressourcen anders ein.
Ich finde Generation Z eigentlich ziemlich geil, weil mit diesem ganzen digitalen Social Media alles gar kein Thema ist. Tatsächlich diese Sache sehr gut, andere Sache in Bezug auf Arbeit, was verlangt wird, ohne wirklich etwas geleistet zu haben, ist echt ein großes Thema. Vielleicht sollte ich mal eine Podcast-Folge darüber machen, die polarisiert bestimmt sehr, sehr gut. Ansonsten, danke, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, folgt uns, schreibt uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.